The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 7. Dezember. Die Enttäuschung über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft sitzt bei den Fans noch immer tief. Das kann nicht anders sein.
Ja, ich bin auch mega enttäuscht. Also ich war vor 4 Jahren in Russland gewesen und da sind wir rausgeflogen im 3. Spiel. Und heute war es ein bisschen so ein Déjà-vu.
Äußeren Umstände waren schon schlecht. Diese WM reiht sich ein in die gesamte weltpolitische Lage. Sie ist zum Kotzen.
Super, wir sind Weltmeister der guten Absichten. Alles in die Grütze gefahren, Spiel verloren, ausgeschieden. Die Spanier haben es auch nicht schlechter gemacht gegen Japan als wir. Vielleicht hätten wir uns auch im Fußball konzentrieren sollen.
Aber warum eigentlich nur immer auf den Fußball schauen? Warum uns weiter grämen und die Haare raufen? Wie schaffen wir diese Dosis Negativismus wieder aus der Welt? Ganz einfach, indem wir mal den Blick werfen auf das, was uns gelingt. Da, wo wir groß, vielleicht sogar großartig sind. Wo wir nämlich Weltmeister wurden in den vergangenen Tagen und es keiner bemerkt hat. Wir widmen uns also heute Morgen mal einer Sportart, die als solche gar nicht anerkannt ist, das Handwerk. Stein auf Stein. Das ist das Lebensmotto auch von Pierre Holze aus Berlin. Er hat gerade die höchste erdenkliche Auszeichnung in seinem Beruf erhalten. Pierre Holze ist nämlich ganz amtlich der beste Maurer der Welt. Und in diesem ehrenwerten Handwerk wurde er Weltmeister. Hier schwärmt er gegenüber dem RBB von seinem schönen Beruf.
Also man riecht die frische Luft, man weiß, was man tut. Man arbeitet fast immer im Team. Die Kollegen sind alle cool drauf. Man sieht, was man getan hat. Wenn man am Ende des Tages nach Hause kommt, ist man stolz auf sich. Man kriegt Feedback. Man hat total tolle Karrieremöglichkeiten.
So muss das sein. Der junge Mann brennt für seine Berufung. Genau wie unser Vize-Weltmeister im Fliesenlegen. Auch so eine verkannte Sportart, in der wir mehr zu bieten haben als jedenfalls im Fußball. Immerhin hat es für Jannik Schlachter aus Alpbruck in Baden-Württemberg für die Silbermedaille bei der Handwerker-WM gereicht. Hier beschreibt er uns mal, wie hart er trainiert hat.
Ich trainiere seit über 2,5 Jahren auf das Event hin und ich glaube schon über 25 Wochen Training. Und die Routine ist meine Stärke. Schwäche würde ich sagen, weiß ich nicht.
Genau, keine Schwäche zeigen, am besten sie gar nicht erst entdecken. Das ist doch das, was unseren Fußballern jetzt vorgeworfen wird, dass ihnen das Dreckige fehlt. Das üben unsere Handwerker doch jeden Tag. Wer braucht da noch eine Fußball-WM in Katar? Wen interessieren noch Neuer, Müller, Kimmich, Musiala, Rüdiger, wenn wir doch unsere ruhmreiche Metzger-Nationalmannschaft haben? Die WM der Fleischer, ja, die gibt's. Und die fand dieses Jahr im amerikanischen Sacramento statt.
They're coming from around the world, and they're here to win. From Australia to France, from Brazil to Great Britain, from Iceland to New Zealand. These butchers descend on Sacramento September 3rd to stake their claim. And the U.S. team is up to the challenge.
Da in Sacramento haben wir den anderen Nationen mal richtig gezeigt, wo der Fleischerhaken hängt. Ja, auch den Amerikanern. Hier wird der WM-Sieg für Deutschland verkündet.
World Butchers Challenge goes to Germany.
Und genau wie beim Fußball haben die Metzger ihre Fans, die zu Hause live mitfiebern, Uhrzeit egal.
Ich bin um 6:30 früh aufgestanden und glaube so ungefähr um 6:45 war dann die Verkündung und dann war klar, wir sind Weltmeister. Und dann habe ich die Kinder geweckt und wir waren einfach überglücklich.
Die Meisterschaft selbst ist ein blutiges Geschäft, wie uns dieser Athlet der Metzgermeisterschaft erklärt.
Ist natürlich die Herausforderung, aus einem Viertel Rind, aus einem halben Schwein, aus einem halben Lamm und 5 Geflügelteilen, beziehungsweise bei ganzen Hähnchen, eben schöne, tolle Produkte zu zaubern. Und ich denke, das ist in 3,5 Stunden schon eine ziemliche Herausforderung.
Das wissen wir alle zu würdigen, außer vielleicht die Vegetarier. Gut, dass Bundespräsident Steinmeier die siegreichen Handwerker jetzt empfangen will. Warum eigentlich nicht vorm Brandenburger Tor, wo sonst unsere siegreichen Fußballer sich versammeln? Der Platz zumindest wäre jetzt frei. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Kai Scheller ist der Chef des Bundesrechnungshofes. Er spricht jetzt gleich über die große Schuldenrepublik Deutschland und über höhere Zinsen, die für diese Schulden gezahlt werden müssen.
Wir kommen genau von knapp 4 Milliarden Euro in 2021, liegen wir jetzt bei über 40 Milliarden im nächsten Jahr.
Unser Klimakorrespondent Thorsten Denkler meldet sich aus Südafrika, wo er derzeit mit Robert Habeck unterwegs ist. Unsere Börsenreporterin sprechen über die Rochade im DAX und eine neue Idee von Robin Hood. Und wir freuen uns. Wir freuen uns über die kubanischen Frauen, die gerne boxen und erinnern uns an den Nebel des Grauens, der London vor 70 Jahren heimsuchte und 12.000 Menschen das Leben kostete. Die wahre Opposition des Landes sitzt nicht im Deutschen Bundestag unter der Reichstagskuppel, sondern sie residiert in der Adenauer Allee 81 in Bonn am Rhein. Hier befindet sich die Schaltzentrale von Kai Scheller. Der ist seit 8 Jahren der Präsident des Bundesrechnungshofes. Und von Hause aus ist er Jurist. Mit seinen rund 900 Prüfern recherchiert er dem Finanzgebaren unserer Politiker hinterher. Seine Waffe ist der Rechenschieber. Seine Kraft bezieht er aus den Tatsachen. Der Bundesrechnungshof ist inmitten einer Welt von Self-Marketing und Public Relations eine kleine Insel des Tatsächlichen. Es gibt Meinungen und es gibt Fakten. Und diese Fakten erscheinen heute in einem neuen Bericht des Rechnungshofes, über den wir jetzt sprechen mit dem Chef dieser Institution. Einen schönen guten Morgen, Kai Scheller.
Morgen, Herr Steingart.
Der Bundesrechnungshof, dessen Chef Sie ja sind, wirft der Bundesregierung Verschleierung vor. Was, Herr Scheller, wird da genau verschleiert? Oder anders gesagt, lüften Sie doch am besten mal für uns jetzt den Schleier.
Der Haushalt 23, der spiegelt nicht das wahre Ausmaß der Verschuldung des Bundes wider. Der Bund, der flüchtet sich immer mehr in Sondervermögen. Neben dem Kernhaushalt gibt es zahlreiche Sondervermögen, die Verschuldung erhöhen. Und die erlaubte Neuverschuldung mit Konjunkturkomponente, die liegt jetzt bei 45 Milliarden Euro. Wir haben aber festgestellt, dass das in Wirklichkeit über 107 Milliarden Euro sind, wenn man nämlich die Kreditermächtigung der Sondervermögen dazu rechnet.
Also aber Herr Scheller, wieso darf man das Sondervermögen nennen, wenn da gar kein Vermögen drin ist? Ist das nicht schon Betrug in der Benutzung des Wortes Vermögen?
Das müssen die Hörer beurteilen. Und in der Tat ist es so, dass man Kreditermächtigungen hat für Klima, für digitale Infrastruktur und für die Bundeswehr und auch diese sogenannte Asylrücklage. Die Reste, die sind aber nicht werthaltig, sondern die müssen erstmal durch Kreditaufnahme finanziert werden. Und das sind natürlich dann auch neue Schulden auf die Sondervermögen, die dazukommen zu der erlaubten Nettokreditaufnahme, und dann liegen wir bei einem Betrag, der doppelt so hoch ist als die ausgewiesene Nettokreditaufnahme.
Und unterm Strich, wo laufen wir hin bei den Schulden? Haben wir die 2 Billionen Euro schon erreicht?
Die 800 Milliarden Euro mehr Schulden beim Bund, die sich aus den letzten 3 Haushaltsjahren ergeben, mit den Notwendigkeiten wegen der Notlage bei Pandemie, bei Energiekrise und beim Ukraine-Krieg, die liegen in der Tat bei 800 Milliarden Euro. Das waren bis 2019 1,3 Milliarden, jetzt bei 2,1. Das ist eine gewaltige Summe, die natürlich eine Hypothek auf die Zukunft ist.
Nochmal zum Mitschreiben. In 70 Jahren 1,3 Billionen.
Genau.
Und jetzt sind von 20 bis 22, in 3 Jahren, 20, 21, 22, sind 800 Millionen dazugekommen.
Richtig. Wir sprechen also über die Schulden des Bundes von liegen jetzt bei über 2 Millionen. Und das alles trifft natürlich auf eine Situation ausgeprägter Herausforderungen. Denken Sie an den Klimawandel, denken Sie an den riesigen Modernisierungsbedarf bei der Infrastruktur, nehmen Sie die Mehrausgaben, die ganz sicher bei den Streitkräften jetzt auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren. Und natürlich der demografische Wandel, der ja auch voll zuschlägt und die Ausgaben bei der Sozialversicherung weiter in die Höhe treibt.
Sie schreiben in Ihrem Gutachten, dass der Haushalt versteinert. Was genau meinen Sie mit versteinert? Er ist ja so groß wie noch nie. Man könnte sagen, da Klima und Bundeswehr, da geht es jetzt richtig zur Sache, investitionsmäßig. Aber was meinen Sie mit versteinert?
Der Haushalt ist ja zu 90% geprägt von Festlegungen, von Ansprüchen, von Verpflichtungen, von Verpflichtungsermächtigungen, von Sozialleistungen, von Personal, von Versorgungsleistungen für Personal. 90% sind fest. Immer mehr Mittel sind gebunden und damit sind sie natürlich der Gestaltung, der Haushaltsgestaltung faktisch entzogen. Und das ist ein Problem. Wenn nur so wenig Anteil des Bundeshaushaltes frei verfügbar ist, dann fällt die Gestaltung umso schwerer. Deshalb muss man natürlich das Geld, was man hat, auch ins Ziel bringen. Und die Finanzmittel dürfen nicht ins Leere gehen, sondern sie müssen die Zwecke erreichen, für die sie bestimmt sind.
Ein Grund für die Versteinerung sind ja auch die Zinszahlungen an die Banken für die Staatsverschuldung. Das war bislang ein kleiner Posten, weil wir eine Nullzinspolitik hatten. Aber jetzt ist da auch eine richtige Rakete gezündet mit der Zinserhöhung, richtig?
Wir kommen genau von knapp 4 Milliarden Euro in 2021, liegen wir jetzt bei über 40 Milliarden im nächsten Jahr. Und das raubt natürlich weiter Haushaltsspielräume. Im Übrigen kommt ja nun noch Inflation und Rezession dazu. Und es kommen sicherlich Militärausgaben noch dazu in den nächsten Jahren, die sich gewaschen haben werden. Das ist ja alles noch keinerweise bisher eingepreist.
Bundeskanzleramt kriegt einen Neubau, einen Erweiterungsbau, 400 Büros für 777 Millionen Euro. Ich habe noch nie von einem solch hohen Quadratmeterpreis, über 30.000 pro Quadratmeter gehört. Warum in dieser Zeit und würden Sie als Chef des Bundesrechnungshofs sagen, Leute, lasst uns doch mit dem Sparen mal bei solchen Dingen anfangen?
Die Frage des Warum muss die Politik beantworten. Die kann ich ja nicht beantworten. Ich kann nur beantworten, was wir an Feststellungen herausgefunden haben. Sie haben da Zahlen genannt. Es ist ein repräsentativer Bau, wo der Raum pro Beamter, Beamtin, Beamter natürlich eine gewisse Höhe hat. Das passt aber in das architektonische Gesamtkonzept. Hier haben wir unsere Arbeit gemacht als Bundesrechnungshof und jetzt ist der Haushaltsausschuss, das ist die Regierung selber am Zuge.
Sie haben Ihre Arbeit gemacht, indem Sie gewarnt haben, auch vor einer Kostenexplosion.
Richtig, wir haben das geprüft und wir haben das transparent gemacht. Und ich glaube, die Kosten des Gebäudes liegen jetzt bei 777 Millionen Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Gut, aber das ist ja fast ein kleiner Betrag, über den wir hier reden. Sie haben auch noch andere in dieser Schießklasse in Ihrem neuesten Bericht drin. Mir ist aufgefallen, der Waldklimafonds, da werden Fördermittel eingesetzt. Seit 9 Jahren fördert der Bund da Projekte, die zum großen Teil, schreiben Sie, keine nachweisbare Verbesserung für den Wald oder das Klima bringen. Was ist das für eine Nummer?
Ja, das ist so, dass dieser Waldklimafonds überhaupt nicht dahin eingesetzt wird, wo er hin soll, nämlich in die Wälder. Und es soll eine Verbesserung für Wald und Klima erreicht werden. Und wenn ich nicht Ziele auslobe, die ich dann auch erreichen oder nicht erreichen kann, dann kann ich diese Ziele auch nicht messen. Und dann bin ich orientierungslos und kann nicht nachsteuern und setze die falschen Schwerpunkte. Und genauso ist es hier passiert. Über 80% des eingesetzten Geldes geht in irgendwelche Unterstützungsleistungen wie Kommunikation, Forschung, Information, aber nicht tatsächlich in nachweisbare Verbesserungen für das Waldklima. Und das ist natürlich ärgerlich. Und das Programm haben wir untersucht und genau das festgestellt.
Die Grundrente ist eingeführt worden und den 1,3 Milliarden Euro für Leistungen, für Menschen, die dieser Leistungen bedürfen, stehen aber Verwaltungskosten. Die Zahlen müssen Sie sagen, gegenüber die ja unfassbar sind.
Ja, das sind unglaubliche. Fast ein Drittel geht in die Verwaltung. Davor ist gewarnt worden und jetzt ist es genauso gekommen. Eine Bestandsaufnahme ist gemacht worden. Die deutsche Rentenversicherung braucht dieses Geld, um diese neue Grundrente einzuführen und zu steuern. Und das ist natürlich ein Betrag, der krass hoch ist und natürlich dann nicht in die Leistungen gehen kann.
Was hat es mit der Kommunikationsboje für die U-Boote auf sich? Da wird nach 19 Jahren was beendet, von dem die Rechnungsprüfer sagen, das hätte schon vorher beendet werden müssen, weil es einfach unsinnig ist in der heutigen Zeit. Was ist das, diese Kommunikationsboje für U-Boote?
Ja, das ist mal eine angedachte neue Ordnungsmöglichkeit gewesen, dass eine Boje auf der Wasseroberfläche schwimmt, um dann den getauchten U-Booten Kommunikation zu ermöglichen. Das ist aber aus der Zeit gefallen, weil die neuen U-Boote das gar nicht mehr brauchen. Die machen das anders. Und man hat aber weiterentwickelt diese Technik über 19 Jahre inzwischen. Und dieses Thema hat man dann viel zu spät abgebrochen. Und das hat natürlich zu unnötigen Mehrkosten geführt. Und wenn man das sieht, dann fragt man sich, warum hat das so sein müssen? Wer hat da nicht rechtzeitig aufgepasst?
Ja, ich denke dabei sofort, da hat jemand schon aufgepasst, dass nämlich genau das nicht angetastet wird, weil vielleicht jemand an diesen Bojen verdient hat.
Das sagen Sie.
Das sage ich, ja. Wie verhält sich bei den Geldern? Naja, nehmen wir mal das Konjunkturpaket, das da an das Verteidigungsministerium geht. Da schreiben Sie in aller Kühlheit auf, dass dieses Geld, ich sage es in meinen Worten, zweckentfremdet wurde. Gar nicht konjunkturstimulierend in der Pandemiezeit, sondern es wurde für Mieten, Pachten, für die Bewachung von Liegenschaften ausgegeben. Ja. Wie kann das sein, Herr Scheller?
Ja, das ist so passiert offensichtlich. Und wir können nur konstatieren, dass das passiert ist, dass also die Mittel tatsächlich in Liegenschaften gegangen sind und konjunkturelle Impulse, für die das Geld mal gedacht worden ist. Und das ist nicht gut. Und das ist vor allen Dingen nicht gut, weil der Gesetzgeber das ganz anders gedacht hat.
Ja. Aber der Gesetzgeber ist doch auch sozusagen, das sind doch die Abgeordneten, ihre ehemaligen Kollegen im Deutschen Bundestag. Das sind doch Menschen, die das eigentlich sehen müssten, oder nicht? Dem haben doch Haushaltspolitiker wahrscheinlich auch zugestimmt.
Bei der Vielfalt an Programmen braucht es eben einen Bundesrechnungshof, der mit seinen 900 Prüferinnen und Prüfer diesen ganzen Dingen nachspürt. Natürlich nicht alle Sachen können wir nicht prüfen. Aber das ist exemplarisch. Und dieser Fall, diese Feststellung, die geht ja zurück ans Parlament. Die geht nämlich jetzt in den Rechnungsprüfungsausschuss, wo das Verteidigungsministerium sich für dieses Missgeschick rechtfertigen muss. Das ist sozusagen unsere Funktion eben, dafür zu sorgen, dass sowas aufgedeckt wird.
So, Sie gelten bei vielen Ministern, auch bei den Bundeskanzlern, traditionell nicht Sie als Person, die Institution eher als lästig, als Mahner, als jemand, der dauernd die Finger in die blutende Wunde legt. Wie fühlt sich das an als Bundesrechnungshofpräsident?
Das fühlt sich gut an, weil wir ja auch Anwalt der Bürger sind und Interessen vertreten, ja auch eine faire Lastenverteilung im Blick haben, was uns gegenwärtig lebende Menschen angeht und die künftigen Generationen, die auch noch ihr Auskommen haben sollen, die noch Handlungsspielraum und Gestaltungsspielraum brauchen. Und insofern sind die Prüferinnen und Prüfer da sehr zufrieden mit ihrer Tätigkeit. Und wenn wir durch unsere Feststellungen und Empfehlungen auch Wirkung erreichen, dann ist das ja gut.
Herr Scheller, dann bedanke ich mich erstmal für dieses offene Gespräch und wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit, für Sie und Ihre Kollegen, alles erdenklich Gute.
Schönen Dank.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da geht der Blick heute Morgen nach Afrika, denn unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, sein Name, der ist wieder on Tour, Namibia und Südafrika auf dem Programm. Es gilt dort, neue Märkte zu erschließen. Habeck hat dafür eine 24-köpfige Wirtschaftsdelegation an Bord. Donnerwetter, und mein Kollege Thorsten Denkler, der ist auch mit dabei, und mit ihm bin ich jetzt, wo eigentlich, Thorsten, verbunden?
Hallo Gabor, ja, wir sind gerade in Kapstadt am südlichsten Zipfel Afrikas und besuchen gerade ein Jugendprojekt. Das hat jetzt weniger mit Wirtschaft zu tun, aber das passiert jetzt gerade hier.
Und vorher wart ihr in Namibia, richtig?
Genau, wir waren einen Tag nur in Namibia, aber das war sehr interessant, ja.
Sag mal, Helmut Kohl war ja der letzte hochrangige deutsche Politiker, und das war 95, also im letzten Jahrhundert, 1995, der Namibia besucht hat. Also sag uns mal, was will der Robert Habeck da?
Also ganz kurz zusammengefasst, den Standort Deutschland retten. Namibia hat Ressourcen für sich entdeckt, die viele andere Länder in der Form nicht haben. Und zwar extrem viel Wind, extrem viel Wasser, Sonne und extrem viel Platz. Beste Bedingungen für grünen Wasserstoff, sagt die Bundesregierung. Und Experten in der aller Welt sagen, Namibia ist unter die Top 3 der besten Wasserstoffstandorte der Welt.
Klingt spannend, aber Namibia ist sehr, sehr weit weg von Deutschland. Also was hat die Bundesrepublik davon?
Wenn alles gut klappt, dann wird dort vielleicht die Hälfte des deutschen Jahresbedarfs an Ammoniak mit Hilfe von Wasserstoff hergestellt. Und zwar dann grünem Ammoniak. Ein deutsches Konsortium will da gerne investieren. Das wäre ein riesiger Schritt in eine CO2-freie Wirtschaft, auch für Deutschland. Und das deutsche Interesse ist ja natürlich klar. So viel wie möglich soll von dem Zeug nach Deutschland verschifft werden.
Also mit dem Schiff. Aber über welche Summen, also Geldsummen meine ich, sprechen wir da? Ist das ein Riesenprojekt?
Die Summe ist für namibische Verhältnisse gewaltig. Es sind 10 Milliarden Euro etwa. Das entspricht dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von Namibia.
So ganz habe ich es trotzdem noch nicht gerafft, glaube ich. Wofür, erklär nochmal, brauchen wir Ammoniak?
Ammoniak ist letztendlich der Stoff, der vor allem in der petrochemischen Industrie in Unmengen gebraucht wird. Deutschland allein produziert heute 3 Millionen Tonnen Ammoniak jährlich, nur für den eigenen Markt. Und dann kommen noch Importe dazu und der Bedarf wächst immer weiter. Das Problem ist allerdings, dass wir Ammoniak noch mit grauem Wasserstoff produzieren, also mit dem Einsatz von viel CO2-Energie. Und das ist natürlich nicht gut auf Dauer. Wir müssen davon runter und da kann Namibia helfen.
Sehr interessant. Ihr bleibt noch bis Donnerstag in Südafrika, in Kapstadt bist du jetzt. Was passiert da noch im Programm des Ministers?
Na, hier wird es jetzt vor allen Dingen um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen gehen. Kaum eine Region wächst so stark wie das südliche Afrika. Südafrika etwa braucht dringend Hilfe, seine maroden Steinkohleindustrie auf erneuerbare Energien umzustellen. Und für deutsche Unternehmen bieten sich da einfach enorm viele Möglichkeiten, weil wir haben die Erfahrung, wir haben das Know-how und das kann Südafrika brauchen.
Und die Wirtschaftsdelegation ist Robert Habeck gegenüber wie eingestellt?
Sehr positiv. Sie kommen ja alle aus der erneuerbaren Wirtschaft, zum größten Teil zumindest, können also ihre ganze Expertise hier einbringen. Sie können hier Solaranlagen bauen, sie können Windkraftanlagen bauen und auch die Infrastruktur bereitstellen. Dafür stehen auch die Wirtschaftsbosse hier bereit und wollen das auch tun.
Na, vielen Dank, Thorsten, für die Einblicke und euch als Truppe dann eine gute Weiterreise.
Danke dir, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Ja, da ist Robin Hood schon wieder ein Thema. Nicht der Rächer der kleinen Leute, sondern die Trading-App, die auch an der Wall Street notiert ist. Und damit gehen wir zu Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Robin Hood bietet jetzt neuerdings auch ein Programm zur Altersvorsorge für seine Nutzer an. Was, Anne, heißt das genau und wie reagieren die Anleger darauf?
Ja, genau. Und zwar können die Nutzer mit Robinhood für ihre Altersabsicherung sparen. Und der Anreiz dabei ist, dass Robinhood für alle Sparer die Sparsumme nochmal um 1% matcht. Also wenn man zum Beispiel $100 spart, dann legt Robinhood nochmal $1 dazu. Das ist vor allem für Menschen gedacht, die keine Altersabsicherung durch ihren Job haben. Robinhood bewirbt das Ganze als den ersten Altersvorsorgeplan außerhalb des Arbeitsplatzes. Von Experten hier an der Wall Street wird das Programm von Robinhood als eine gute Strategie bewertet, um die Kleinanleger zum Sparen fürs Alter zu motivieren. Kritiker sagen allerdings, dass dieser minimale Anreiz von nur 1% wohl kaum einen Unterschied macht und die Menschen nicht wirklich zum Sparen bringt. Die sehen das eher so als Marketingstrategie von Robinhood, um sich in dem aktuellen Markt wieder von der Konkurrenz abzuheben. Robinhood entgegnet dieser Kritik mit dem Argument, dass auch kleine Summen sich über die Jahre durch Zinseszinseffekte hochaddieren würden und dass das Programm durchaus Sinn mache. Bei den Robinhood-Anlegern hier an der Wall Street hielt sich die Begeisterung jedenfalls aber in Grenzen. Die Robinhood-Aktie ließ sich von der allgemein schlechten Stimmung hier an den Märkten mit runterziehen und schloss mit einem Minus von 2,9%.
Vielen Dank, Anne, für diese Information. Sehr, sehr hilfreich. Und damit gehen wir nach Frankfurt am Main zu Annette Weisbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Im DAX gilt ja das Parkhausprinzip, wenn einer reinfährt, muss ein anderer Titel rausfahren. Porsche ist rein, aber wer ist raus? Und sag uns, Annette, wie läuft das eigentlich mit der neuen Porsche-Aktie?
Nun, Puma musste gehen und Porsche darf kommen. Es ist wohl ein Rekord. Noch nie konnte ein Unternehmen so schnell in den DAX. Erst Ende September war das Listing der Aktien und seitdem hat Porsche oder die Porsche-Aktie besser gesagt rund 30% zugelegt und damit auch den ehemaligen Mutterkonzern Volkswagen überholt. Porsche ist nun das wertvollste europäische Automobilunternehmen. Das ist aber nicht der einzigste Rekord. Auch der Porsche-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume stellt noch einen auf. Nie zuvor wahrscheinlich war ein Mensch Vorstandsvorsitzender von zwei DAX-Konzernen zur gleichen Zeit. Oliver Blume ist ja nicht nur die Nummer eins bei Porsche, sondern auch bei Volkswagen. Am 19.12. werden die Änderungen im DAX 40 dann in Kraft treten, sprich Porsche geht in den DAX und Puma fällt raus.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass sich genau vor 70 Jahren förmlich ein Nebel des Grauens über den Großraum London legte. Es herrschte eine sogenannte Inversionswetterlage, am Boden sehr kalt, in größerer Höhe dann die Warmluft. Und kein Wind, ein toxisches Gemisch, es bildete sich eine Art Glocke über der Stadt. In diesem Dezember, es war das Jahr 1952, war es sehr kalt und diese Glocke aus Nebel sehr stabil. Die Londoner heizten damals noch überwiegend mit Kohle und die Kamine der Häuser stießen Unmengen an Rauch aus. Dazu kamen dann die Schlote der Industrieanlagen, die Abgase der Lastkähne auf der Themse. Der Verkehr in der britischen Hauptstadt hatte sich in den Nachkriegsjahren auf hohem Niveau stabilisiert. Es bildete sich ein so starker Nebel, dass die Menschen ihre Hand vor Augen nicht mehr erkennen konnten.
Slowing down traffic of all kinds, cutting down visibility to a dangerous degree, putting a premium on how to get to work. And more important still, some may think on how to get home.
Viele Menschen verirrten sich auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Busse und Autos standen in endlosen Staus, bevor die verzweifelten Fahrer einfach ihre Fahrzeuge verließen, um sich irgendwie durchzuschlagen. Orientierung war nur noch möglich mit starken Taschenlampen und der einen Hand an der Hauswand. Dieser Reporter hier versucht, das Chaos auf den Straßen Londons zu schildern.
Meanwhile, the beastly stuff gets right into you. Can't see. Can't breathe.
Das Besondere an diesem Killer Smog, wie die Londoner ihn jetzt nannten, war, dass er auch in die Gebäude eindrang. Kino- und Theatervorführungen mussten abgesagt werden, ja, weil die Leinwände, die Bühnen aus dem Zuschauerraum nicht mehr zu erkennen waren. Krankenhäuser waren jetzt mit Patienten überfüllt, die einfach keine Luft mehr bekamen. Dieser ehemalige Notarzt erinnert sich daran, wie er vergeblich und im Kriechtempo mit seinem Krankenwagen immer wieder volle Hospitäler ansteuerte.
I tried the two local hospitals, but unfortunately they were overwhelmed with civilian cases, chest problems which had flared up because of fog and they could hardly cope.
Die Smogwolke Anfang Dezember 1952 blieb insgesamt 5 lange Tage. Und sie kostete tragischerweise 12.000 Menschen das Leben. Es dauerte 28 Jahre, bis Hollywood diesen grausamen Plot für sich entdeckte. The Fog, Nebel des Grauens, ein Kassenschlag.
Gehen Sie ins Haus und verschließen Sie die Tür. Schließen Sie die Fenster. Da ist etwas Grauenhaftes im Nebel.
Im Film war es das Böse. Der echte Nebel war eine Umweltkatastrophe. Vor dem Bösen kann man sich gruseln. Umweltkatastrophen aber kann man bekämpfen. 4 Jahre nach dem Londoner Todesnebel wurde endlich der Clean Air Act beschlossen. London wurde nicht clean, aber doch deutlich sauberer.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Kuba eine der größten Boxnationen der Welt ist, aber Frauen der Kampf im Ring lange verboten war. Zumindest bis jetzt. Denn nun dürfen auch Frauen die Handschuhe anziehen und in den Ring steigen. Vor mehr als 60 Jahren, während der Revolution Fidel Castros, wurde ihnen das nämlich verboten. Nicht etwa, weil es mit den sozialistischen Prinzipien nicht übereinstimmte. Nein, Castro war einfach der Auffassung, dass Boxen für Frauen zu gefährlich sei. Doch nun verabschiedete Kuba Reformen zur Gleichberechtigung der Frau und darunter nun eben auch das Boxen für alle. Hurra! Für Kubanerinnen ist das eine große Sache, denn Kuba ist ein Boxschwergewicht der Nation. 80 Weltmeistertitel und 41 Mal olympisches Gold konnten Athleten der Karibikinsel gewinnen. So auch im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio.
What an incredible moment for Julio La Cruz, 31 from Cuba, now an Olympic gold medalist. First 5 years ago in Rio and now a dual gold medalist.
Ein Erfolgsrezept der kubanischen Boxer ist ganz sicher die Musik. Im Boxring geht es nicht nur um die Wucht des Schlages, sondern um das tänzelnde Ausweichen, das rhythmische Punchen. Mit kubanischer Musik klappt das deutlich besser als mit dem deutschen Schlager.
De alto cerro voy para Marcané, llego a Puerto. vento voy para Miami.
Ich wünsche Ihnen einen rhythmischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Vento cero voy para Martane, llevo a